War das wirklich der Moment, wo du gedacht hast, oh, hier geht was schief? Oder war das nicht irgendwie vorher vielleicht schon abzusehen? Oder war man da einfach im Tunnel?
Ja, letztendlich war es so ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt innerhalb des Rennens selber. Wo positioniere ich mich am Start? Ne? Und schätze ich das, was ich leisten kann, realistisch ein? Ich hatte jetzt schon öfter die Erfahrung bei deutschen Meisterschaften, dass Leute vorne stehen, jetzt bei deutschen Halbmarathon-Meisterschaften. In Hamburg war zum Beispiel der Start auch relativ eng und da ging es auch direkt um eine Kurve. Aber die haben mit dem Gesamtsieg haben die nichts zu tun.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast. Zur Weihnachtsfolge könnte man sagen, zumindest wenn ihr euch das hier jetzt in 2022 anhört, für alle, die sich das danach oder in 2023 anhören. Hey, es ist einfach eine Folge, die ihr euch anhören könnt. Und wir haben uns aber trotzdem gedacht, zum Jahresabschluss bzw. zum Weihnachtsfest laden wir uns nochmal jemanden ein. Sehr kurzfristig. Derjenige hat auch sehr kurzfristig zugesagt. Vielen Dank an der Stelle dafür. Ihr seht es auch schon im Sendungstitel, nämlich Jonathan Dahlke. Aber wie immer, ich bin nicht alleine da und moderiere hier nicht alleine durch, sondern habe natürlich wie immer Torben mit an meiner Seite. Hi Torben.
Jawohl, hallo.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Wieder zurück aus Amerika, gut erholt, Urlaub gehabt, alles entspannt. Und wie geht's dir?
Mir geht's super, kein Urlaub gehabt, ganz viele Läufe gehabt, aber alles top.
Ja, erfolgreiche Läufe, da kann's einem auch gut gehen, oder?
Auf jeden Fall, darüber sprechen wir aber dann in der nächsten Folge tatsächlich, unter anderem über meinen Lauf in Pisa, aber auch über den Lauf, vielleicht sogar nochmal Hockenheim, um den ein wenig Revue passieren zu lassen. Ich habe nur gesehen, auf deinem Strava-Profil, glaube ich, du bist irgendwann mal im Yosemite-Nationalpark in den USA laufen gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da war ich sehr, sehr, sehr neidisch.
Da war ich tatsächlich nur wandern, in Anführungszeichen, weil es ein bisschen organisatorisch schwierig war, da joggen zu gehen. Aber ich habe ganz viele andere schöne Läufe gemacht. In San Francisco an der Golden Gate Bridge vorbeigelaufen. In New York
Moment,
bin ich.
Moment. Vorbeigelaufen, ja, oder bist du über die Brücke gelaufen?
Nee, ich bin unten am Wasser entlang bis zur Brücke gelaufen. Da kommst du dann leider nicht vorbei, sondern da ist dann so ein kleiner Wendehammer und dann wieder zurück. Du kommst nicht unter der Brücke vorbei. Also ich wollte gern weiter am Wasser unten laufen und du kommst nicht unter der Brücke durch, sondern da ist dann abgesperrt. Ich bin auch über die Brooklyn Bridge gelaufen in New York und die Manhattan Bridge. Also läuferisch habe ich auf jeden Fall auch ein paar schöne Läufe hinter mir gehabt. Wobei, dadurch, dass wir echt viel zu Fuß alles Mögliche erkundet haben, waren die Beine immer ganz schön schwer, sodass ja, die Läufe sich schon mal besser angefühlt haben als im Urlaub. Aber gut, am Ende geht das jetzt sportlich nach dem Urlaub wieder in die Vollen.
Ist dir eigentlich auch aufgefallen, könnte dir vielleicht aufgefallen sein, als du in San Francisco laufen warst, dass in San Francisco kurz nach Fisherman's Wharf, also nach den ganzen Piers, gibt es so eine kleine Tribüne und da ist auch so ein kleiner Mini-Strand. Da gehen ganz relativ viele Leute schwimmen. Ich habe doch schon Leute in Neos gesehen. Da hättest du eigentlich dein Triathlon-Training weitermachen können.
Das stimmt, ich habe die auch gesehen. Da waren wirklich viele, viele, die schwimmen waren. Fand ich auch cool. Also da habe ich auch zu Cindy, zu meiner Freundin gesagt, hier, wenn ich jetzt Neo dabei hätte, würde ich ja auch mal eine Runde schwimmen gehen, weil das sah schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und auch in L.A. bin ich auch da Santa Monica am Beach lang gelaufen, auch mal einen längeren Lauf gemacht, mal einen 20-Kilometer-Lauf gemacht. Auch da sind erstaunlich viele Leute, ja, bei nicht den wärmsten Temperaturen, also Wassertemperaturen, auch ins Wasser gegangen. Fand ich schon ganz cool, ja. Aber, ja, Amerika ist auf jeden Fall mal eine Reise wert.
Glaube ich. Was auch eine Reise wert ist, ist Frankreich. Denn in Frankreich fand nämlich einer der schnellsten 10-Kilometer-Läufe ja, der Welt oder zumindest in Europa statt, nämlich der sogenannte Corrida de Huy, so heißt er nämlich, in Nordfrankreich, beziehungsweise 14 Kilometer entfernt der Innenstadt von Paris, also im Vorort von Paris, fand einer der schnellsten Läufe statt. Und wer so ein bisschen in der Läuferszene unterwegs ist oder vielleicht auf Instagram auch das Ganze so ein bisschen verfolgt, wird gesehen haben, dass es da, also erstens gab es ein krasses Elitefeld mit echt schnellen Läufern und zum anderen gab es aber auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen Massenstürze, aber es gab auf jeden Fall einige Stürze, denn kurz nach dem Start waren zwei Bäume im Weg, ein Fotograf, ein Motorradfahrer und da ist einiges schiefgelaufen und weil wir uns dachten, es wäre doch eigentlich mal spannend, mit jemandem zu sprechen, der auch bei dem Rennen mit dabei war und der sich auch schon auf Instagram, naja, ein wenig darüber aufgeregt hat in Bezug auf die Veranstaltung und die Organisation, haben wir uns doch jemanden eingeladen und diejenigen, die in der Läuferszene aktiv sind oder beziehungsweise sich ein wenig auskennen, werden den Namen auch kennen und es auch schon gelesen haben im Titel, nämlich Jonathan Dahlke, der ja extrem erfolgreich ist. Und wir haben mit ihm gesprochen über den Lauf, über seine Karriere und noch über vieles weitere. Wir haben eigentlich geplant, als wir ihn angefragt haben, übrigens 24 Stunden vor der Aufnahme, er hat sehr kurzfristig zugesagt, haben wir eigentlich gesagt, hey, vielleicht hast du Zeit für 20, 30 Minuten und am Ende wurde eine 50, 60 Minuten Folge raus. Also danke dahingehend nochmal an ihn. Wie gesagt, das Gespräch ist aufgezeichnet und ich würde vorschlagen, wir fackeln nicht weiter lang rum. Hier ist unser Gespräch mit Jonathan Dahlke. Und an der Stelle noch eine kleine Vorab-Information. Torben hatte leider ein paar kleine Probleme mit dem Mikrofon, weswegen wir bei ihm auch seine Zoom-Aufnahme verwendet haben, aber man versteht ihn trotzdem sehr gut und ich sag mal so, wir, also Torben, also auch ich, stehen ja auch gar nicht so sehr im Fokus der Ausgabe der Folge, sondern Jonathan, deswegen, ja, ich glaube, man kann es an der Stelle entschuldigen. Ich wollte es euch nur vorab mitteilen, dass ihr nicht gleich verwundert seid. Erstmal, hi Jonathan.
Hi und Grüße gehen raus an alle Zuhörer.
Ja, wir haben gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, dass wir dich Johnny nennen dürfen und in die Gruppe deiner Trainingseinheit oder deiner Kollegen aufgenommen werden, die dich auch so nennen. Ist das dein Spitzname, den du eigentlich schon immer irgendwie hast oder wurde der ja für dich auserkoren?
Es hat mehrere Stufen durchlaufen. Also während meiner Kindheit und Jugend wurde ich vor allem von meiner Familie und von meinen Freunden immer Joni genannt. Und dann bin ich nach dem Abi in die USA. Dort war ich einfach nur John. Und seitdem ich jetzt wieder hier in Deutschland bin, hat sich eigentlich so der Spitzname durchgesetzt, den mir mein Trainer in Deutschland mal gegeben hat. Der hat mich nämlich immer Johnny genannt eigentlich, der Klaus Höller, falls er das hört. Grüße an ihn. Und der hat mich Johnny getauft und hat den Spitznamen sozusagen eingeführt. Und auf den bin ich dann wieder ein bisschen zurückgekommen und habe mich dann auch so hier wieder etabliert sozusagen.
Wir haben dich natürlich nicht umsonst eingeladen. Es war auch eine super kurzfristige Anfrage. Erstmal vielen Dank auch an dich, dass du innerhalb von, es waren glaube ich noch nicht mal 24 Stunden und zugesagt hast. Du bist natürlich nicht irgendwer für Leute, die dich nicht kennen. Ich kann ja mal so einen kleinen Rundown machen über deine Leistungen, deine läuferischen Leistungen und wo du zu Hause bist, damit Leute ein kleines Bild von dir haben. Also du kommst aus Köln, lebst gerade in Köln. Du bist übrigens auch den Köln-Halbmarathon dieses Jahr gelaufen, wodurch wir zum ersten Mal Kontakt hatten, weil ich nämlich am Start stand und nicht mitlaufen konnte damals und ein Video gemacht habe, auf dem du zu sehen warst, was ich dir geschickt hatte. Also du kommst aus Köln oder lebst in Köln, bist beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Deine PB auf 5 Kilometern ist eine 14:01. Du bist dieses Jahr eine Halbmarathonzeit, also eine unfassbare Zeit von 1:02:29 gelaufen. Deutsche Meisterschaften im Crosslauf 2:21, dritter Platz. Deutsche Meisterschaft Crosslauf 2:22, zweiter Platz in der Mannschaft und auch erster Platz. Jetzt habe ich es falsch notiert. Erster Platz in der Mannschaft, so. Beim Straßenlauf 2022 und zweiter Platz beim Crosslauf 2022, so rum nämlich. Also eine ziemlich krasse Bilanz. Und du bist dann ja auch noch einen 10 Kilometer gelaufen, jetzt Ende Dezember. Wie kam es bei dir eigentlich dazu, dass du beim Sport, beim Laufen gelandet bist? War das immer schon was du gerne gemacht hast? Und wie fühlt sich das Leben als Profi so an?
erstmal danke für die Einführung, für die Aufzählung, ja. Bei mir war es tatsächlich so, dass Laufen gar nicht der erste Sport ist, gewesen ist, mit dem ich angefangen habe. Ich habe ursprünglich mal angefangen mit Handball, weil mein Papa Handball gespielt hat. Meine Mutter war mal Fußballerin und so bin ich auch beim Handball gelandet mit 6 Jahren. Habe auch sehr lange noch gespielt, bis ich eigentlich so 18 war, so um den Dreh. Mit 18 habe ich erst aufgehört und bin eigentlich verhältnismäßig spät, würde ich sagen, zum Laufen gekommen, also erst so mit 13, 14. Spät ist natürlich immer relativ, ne? Ich höre auch immer wieder von Leuten, die dann erst mit Mitte 20 mit dem Laufen anfangen und noch sehr, sehr gut werden, ne? Also das natürlich, ne, ist immer relativ gedacht, ne? Aber so richtig leistungsmäßig habe ich dann oder generell mit dem Laufen habe ich erst mit 13, 14 angefangen und das kam tatsächlich über einen Bekannten von mir zustande, den Karl Fleschen, der so den älteren Zuhörern vielleicht was sagen wird. Der war früher selber mal ein Weltklasseläufer, hat viele, viele deutsche Rekorde mal gehalten oder hält teilweise auch immer noch deutsche Rekorde. Und ja, ist zu seiner Zeit in den 80ern irgendwann mal 13:13 gelaufen und unter 28 Minuten über 10.000 Meter. Also auch heute noch würde er damit ziemlich gut aussehen in der deutschen Spitze. Und ja, über den bin ich eigentlich in die Leichtathletik gekommen. Habe hier in Bergisch Gladbach, was direkt neben Köln liegt, habe ich angefangen beim TV Herkenrad. Dort war er mein Trainer und es war eigentlich klar, dass ich ja Talent habe dafür. Und es war auch so eine familiäre Geschichte, weil meine Tante mal mit Karl verheiratet war und wir uns darüber kennen. Genau, darüber kam das eigentlich zustande und es war eigentlich klar, dass ich so ein bisschen Talent dafür habe. Und so mit 17, 18 habe ich dann mit dem Handballspielen aufgehört und habe mich dann nur noch dem Laufsport gewidmet, ja.
War er denn dann eigentlich auch deine ja, sportliche Inspirationsquelle, um mal zu unseren 5 Einstiegsfragen zu kommen, die wir ja jedem unserer Gäste stellen?
Ja, absolut, absolut. Also war natürlich immer ein Vorbild. Für mich war das damals natürlich sehr weit weg, mal irgendwann so gut zu sein oder das als Ziel zu haben, ne? Ich habe das vor allem gemacht, weil es mir auch Spaß gemacht hat und weil es neben dem Handball einfach eine weitere Möglichkeit war, noch Sport zu machen. Also ich brauchte da immer super viel Bewegung und das hat mich immer ja einfach motiviert, dann auch Wettkämpfe nebenbei noch zu machen. Auch was natürlich geholfen hat, war, dass ich auch direkt am Anfang schon relativ gut war. Also ich habe, glaube ich, eins meiner ersten Rennen, nachdem ich so richtig angefangen hatte, war eine Nordrhein-Meisterschaft bei uns in der M13 im Cross. Und da habe ich direkt in meiner Altersklasse gewonnen und auf der Bahn dann wenig später dann auch über 3000 Meter und da war dann eigentlich schon klar, okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen Talent da und dann macht es natürlich auch direkt mehr Spaß, wenn man dann direkt vorne mitmischen kann, so aus dem Nichts sozusagen. Und ja, Inspiration, weiß ich gar nicht, ich habe es immer eigentlich gemacht, weil ich es gerne gemacht habe und weil ich den Wettkampf halt eben gerne hatte, ne? Also mich mit den anderen zu messen und dann im Idealfall gewinnen zu können. Das war so meine ursprüngliche Motivation, würde ich sagen.
Ich meine, direkt loszulegen und zu gewinnen am Anfang ist ja auch schon mal eine Leistung. Also das bekommen, glaube ich, auch nicht viele hin. Was war eigentlich insgesamt gesehen dein größter sportlicher Erfolg?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so am emotionalsten, am besondersten war sicherlich meine erste Medaille bei den Deutschen letztes Jahr im Crosslauf. Das war schon echt besonders, weil ich bin, ja, obwohl ich im Jugendbereich auch ganz gut war und immer so in der erweiterten deutschen Spitze war, hat es nie für eine Medaille gereicht bei den Deutschen, auch im Jugendbereich nicht, auch im Juniorenbereich nicht, was auch ein bisschen daran gelegen hat, dass ich zwischendurch ja in den USA war und dann die Wettkampftaktung natürlich ein bisschen eine andere ist und deswegen war so das eigentlich für mich das emotional beste Erlebnis oder der wichtigste, emotional wichtigste Erfolg. Und ich würde sagen, so die beste Leistung, die ich bisher gezeigt habe, da müsste ich wahrscheinlich schon den Halbmarathon nennen, den ich in diesem Jahr gelaufen bin. Das war auch sehr besonders.
Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, aber soweit ich mir das ein wenig angelesen habe, war dein Ziel ja eigentlich sogar ein bisschen höher gesteckt oder 2 Minuten langsamer, in Anführungszeichen, glaube ich, 1:03 oder so. Und dann hat es am Ende dann doch für die 1:02 gelangt. Also ich meine, beide Zeiten wären super Zeiten gewesen, ganz davon abgesehen. Was hat dich denn sportlich eigentlich mal so richtig niedergeschlagen?
Gute Frage. Also ich würde sagen, dass ich schon so ein paar kleinere Rückschläge hatte, aber nichts, was mich jetzt so komplett aus der Bahn geworfen hätte. Ich würde sagen, das, was vielleicht so am enttäuschendsten war, war tatsächlich eine Möglichkeit, wo ich auch mal hätte ganz vorne landen können bei den deutschen Juniorenmeisterschaften, damals in Leverkusen, also auch nicht weit von meiner Heimat in Köln, beziehungsweise Bergisch Gladbach. Da bin ich angereist, so als einer der Mitfavoriten. Hatte vorher im Vorfeld, muss man dazu sagen, auch ein bisschen so Verletzungsprobleme. Und in dem Jahr war ich letztes U23-Jahr, also es war so meine letzte Chance, im U23-Bereich einen Titel zu holen. Und da habe ich leider dann, ja, war ich an dem Tag einfach nicht in der Form oder nicht gut genug und bin dann letztendlich, ja, nicht mal in den Medaillenrängen gelandet. Ich glaube, ich bin Vierter oder Fünfter geworden dann letztendlich. Das Feld war auch relativ klein, aber ja, das war für mich dann erstmal ein Rückschlag und eine Enttäuschung. Allerdings hatte ich danach noch zum Glück das Highlight, weil bei der Meisterschaft niemand schneller gelaufen ist als ich in diesem Jahr und mich von einem der ersten drei Plätze über die 5000 Meter verdrängen konnte, hatte ich noch das Highlight, dass ich die U23 EM dann laufen konnte im Sommer über 5000. Und ja, das war natürlich ein totaler Höhepunkt, weil es mein erster Start im Nationaltrikot war. Und insofern war es für mich relativ einfach, da schnell drüber hinwegzukommen, sage ich mal, über diese Enttäuschung. Aber es war schon schade, weil ja relativ viele Leute, Bekannte, Familie, Freunde da waren und die hätten mich natürlich gerne zumindest auf dem Podium gesehen, sagen wir mal so.
War das dann eigentlich dein größter Kampf dann auch oder war das sportlich gesehen was anderes? Kann ja auch sein, also ein größter Kampf kann ja auch wirklich eine Superleistung gewesen sein, durch die man sich ja durchkämpfen musste. War das der Halbmarathon auch dieses Jahr oder fiel der dir total leicht oder war es eben doch was ganz anderes?
Ja, so die schwierigste Leistung, ich glaube, so die anspruchsvollste Leistung war es vielleicht nicht. Ich glaube, das waren schon so mit die Crossrennen, so die ich auch in den USA hatte, die waren schon ziemlich krass. Also
aufgrund des Feldes, also aufgrund der anderen oder
vor allem aufgrund der Rennverläufe, weil du am Start wirklich immer super krass losballern musst und hinten raus das Rennen dann echt lang wird. Zu der Zeit war ich auch noch eher so ein Mittelstreckenläufer, Hindernisläufer und da war für mich 10 Kilometer oder 8 Kilometer schon relativ lang und dann auch noch Cross und je nachdem, wie die Witterungsbedingungen dann sind, ja, ich glaube, wie man sich dann danach fühlt, so nach einem Crosslauf, ich glaube, das war so schon mit das Ausgelaugteste, was ich so erlebt habe bisher. Und ja, der Halbmarathon war auch tough, auf jeden Fall. Also so die letzten paar Kilometer für mich ja auch immer noch eine Überdistanz, würde ich sagen. Und ja, da ging es auch so ab, würde ich sagen, Kilometer 17, 18 war es schon auch ein Kampf, auf jeden Fall, ja.
Und dann das letzte Frage, die vielleicht sogar daran anschließen könnte, was die Halbmarathon-Sache betrifft. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Siehst du dich denn im Halbmarathon-Marathon-Bereich dann oder doch eher bei anderen Distanzen oder vielleicht zurück im Handball? Wer weiß. Also vielleicht wechselst du ja auch wieder zurück.
Ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, wie das so wohl aussehen würde, wenn ich jetzt nochmal mit dem Handball anfangen würde, lustigerweise. Und es gibt immer so ein Vereinsturnier, Vereins- beziehungsweise altersübergreifend und geschlechterübergreifend bei meinem alten Handballverein. So. Und da habe ich tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, wann ich da zum letzten Mal mitgespielt habe, ich glaube vor 3, 4 Jahren oder so, oder lass es jetzt mittlerweile auch 4, 5 gewesen sein, habe ich da nochmal mitgezockt und da hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wenn ich die Laufschuhe irgendwann mal an den Nagel hänge, dann spiele ich vielleicht nochmal in so einer Ticken-Truppe so ein bisschen mit aus Spaß. Aber ich glaube auch, dass es nicht passieren wird. Ich glaube, so dem Laufsport werde ich schon verbunden bleiben, ob es jetzt so auf dem absoluten Spitzenniveau sein wird. Und wie lange das noch sein wird, das weiß ich nicht. Aber solange wie es irgendwie geht und um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wo sehe ich mich in 5 Jahren? 5 Jahre sind im Sport natürlich eine lange Zeit und ich bin jetzt 27, dann wäre ich so, ja, 32. Wenn es ganz ideal läuft, dann sehe ich mich ja zu dem Zeitpunkt mit einer starken Marathon-PB. Also das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass ich das auf jeden Fall nochmal machen möchte und auch einen schnellen Marathon laufen möchte. Und welche Erfolge, welche Platzierungen, welche Zeiten genau, das vermag ich noch nicht zu sagen, soweit im Voraus. Aber das wäre vielleicht so die grobe Blaupause sozusagen, ne? Dass ich auf jeden Fall Marathon gelaufen haben will und vielleicht dann schon so ein bisschen auf die Karriere zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt hier ein paar große Rennen gelaufen, ein paar gute Zeiten gelaufen und genau.
Es gibt noch so einen großen Marathon-Rekord unter 2 Stunden, den man knacken könnte. vielleicht wäre das ja was. Aber danke dir erstmal für deine Antworten zu unseren 5 Einstiegsfragen. Wir wollen dabei auch noch mal ein bisschen auf das Rennen zu sprechen kommen. Und bitte, für alle, die Französisch sprechen, bitte nagelt mich nicht an meine Aussprache fest. Aber vielleicht kannst du es ja auch richtig aussprechen. Aber das Rennen in Corrida d'Huy, wenn man das richtig ausspricht. Ich glaube, es war okay. Ich habe mir hier auf meinem Google Docs-Dokument, habe ich mir extra auch die Aussprache auf Deutsch hingeschrieben, wenn man es dann auf Deutsch aussprechen würde, wenn man es einfach lesen würde. Ich habe Google Translate verwendet, um irgendwie klarzukommen. Aber du hast ja da teilgenommen, jetzt am 18. Dezember, also vor gar nicht so langer Zeit, jetzt erst vor 3, 4 Tagen, oder je nachdem, wann ihr euch das hier anhört, vielleicht auch schon vor längerer Zeit. Das Rennen geht ja so als eines der schnellsten 10-Kilometer-Rennen überhaupt und hat immer größere Beliebtheit. Ich habe auch im Vorfeld vor dem Rennen auch einige Leute gesehen, die daran teilnehmen, auch kurzfristig irgendwie noch teilnehmen, du ja dann auch. War das eigentlich von dir lange vorgeplant, dass du da mitmachen wolltest oder als vielleicht auch Saisonabschluss oder war es in Anführungszeichen ein spontanes Ding?
Es war tatsächlich auch bei mir relativ spontan. Ich hatte jetzt so ein paar Wochen nach dem letzten Wettkampf, den ich hatte, ich muss gerade selber mal überlegen, welcher Wettkampf das war, Deutsche Crossmeisterschaften, genau.
Ja, ist auch noch nicht so lange her.
Genau, ist noch nicht so lange her, aber wir hatten jetzt auch keine so krasse spezifische Vorbereitung, jetzt speziell auf die Cross-Saison. Also der Plan war eigentlich, einen längeren Trainingsblock zu setzen und dann aus dem Trainingsblock raus die Cross-DM zu laufen. Und ich dachte mir, okay, ich würde ganz gerne nochmal einen Zehner laufen irgendwo. Der Einfall kam mir dann auch relativ spontan, weil ich dachte, okay, jetzt zum Jahresende gibt es bestimmt noch irgendwo ein Rennen. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und bin auf das Rennen in Frankreich gestoßen und habe mir die Ergebnisse angeguckt. Der letzte Lauf fand, glaube ich, sogar erst in 2019 statt, genau. Und ja, ich hatte das natürlich schon mal gehört, so den Namen vom Rennen und auch, dass Julien Wanders da mal eine ziemlich gute Zeit gelaufen ist, ne? Und dachte mir, okay, das ist vielleicht eine ganz coole Möglichkeit für mich, dann nochmal eine schnelle Zeit zu laufen. Und habe mich dann relativ spontan da versucht, irgendwie einzuklinken, erst über einen Manager, den ich kenne, dann über einen Bekannten von mir, den Bruder von Johannes Motschmann, der Lukas Motschmann, auch nochmal danke an der Stelle, der hatte dann Kontakt zum Ausrichter und hat mir dann einen Anmeldecode besorgt für das Rennen und dann bin ich da noch irgendwie reingerutscht, war aber dann nicht in der Elite, im Elite-Feld, sondern im Elite-2-Feld sozusagen, also das ging dann bis 31:30 von der 10-Kilometer-Zeit hoch. Und es war schon relativ klar im Vorfeld, okay, es werden sehr, sehr viele Leute dort laufen wollen, die ja
sehr schnell sind.
Zumindest mal schneller laufen als 31:30. Ich glaube, es war sogar im Vorfeld die Rede davon, über 100 Leute gemeldet mit Bestzeit unter 30 Minuten. Und das ist natürlich ja eine Dichte, die ist eigentlich geisteskrank. Und auch in dem Bereich, so in dem ich mich gesehen habe, ich habe jetzt eine PB von 28:37. So mit der PB, mit der Meldezeit wäre ich nicht mal unter den Top 20 gewesen, ne, der Meldeliste. Und genau nach so einem Feld hatte ich aber gesucht, weil das dann halt bedeutet, dass du einfach in einer größeren Gruppe laufen kannst und mitrollen kannst. Und das macht das Ganze natürlich deutlich leichter, als wenn du vorne alleine nur zu ein, zwei Leuten bist, ne, und dann sehr viel mehr Führungsarbeit auch vielleicht übernehmen musst. Das war so ein bisschen der Einstieg ins Rennen, genau.
Bevor ich gleich Torben mal wieder ins Gespräch hole, der traditionell immer bei den Einstiegsfragen immer sich etwas zurücknimmt, aber noch zwei, drei Infos zum Rennen für euch tatsächlich. Das Rennen gibt es übrigens seit, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, seit 1972, also ist schon ein bisschen länger auf dem Laufkalender. Und es gibt, wie du es auch schon gesagt hast, es gibt so zwei Rennkategorien, nämlich zum einen das Rennen der Asse oder, wie man auf Französisch auch sagt, La Course des As. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Für alle Läufer allerdings unter 37 Minuten. Also da sind ja nochmal einige mehr Leute mit dabei. Und dann nochmal Rennen für, also der Männer und 44 Minuten für die Frauen. Und dann gibt es nochmal das normale Rennen für alle anderen sozusagen. Also es gibt schon es gibt schon seit einer ganzen Ecke. Und es sind drei Runden durch die Stadt, richtig? Also du bist dreimal dann im Kreis gelaufen. Genau, also und hat auch vom World Athletics Verband die Badge oder das Label Silber erhalten. Was mich aber zur nächsten Frage bringt oder erstmal zu Torben bringt. Ich habe nämlich Torben das Video von dir oder was du in deiner Insta-Story auch geteilt hast, auch weitergeschickt, was ja auch so seine Kreise zog des Starts, denn da gab es ja durchaus einige Tumulte. Torben, hast du sowas eigentlich schon mal bei deinen Triathlon-Veranstaltungen gesehen? Oder, wobei, da fängt man im Schwimmen an, aber da stolpert man, glaube ich, nicht so sehr über die anderen drüber.
Nee, beim Schwimmen ist tatsächlich das größte Problem für die meisten dann der Einstieg ins Wasser, wenn sie am Wasser hängen bleiben und sich dann hinlegen, weil sie dann doch erstaunt sind, dass Wasser, wenn man da mit Schwung reinrennt, ziemlich hart werden kann. nee, aber tatsächlich habe ich das so auch noch nicht gesehen. Also gerade jetzt auch bei so einem Profi-Rennen schon ziemlich krass gewesen, vom Video her auch. Klar, du hast immer mal wieder Radstürze und so, wo es dann auch mal zu größeren Stürzen kommt. Wobei, dadurch, dass ich ja eher auf längeren Distanzen unterwegs bin, sind es auch eher Einzelne, die sich dann hinlegen und keine großartigen Massenstürze. Das hast du dann eher im Ligabetrieb bei den kurzen Distanzen. Aber es war schon wirklich ein krasses Video. Also ich war auch ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe, dass das bei so einem renommierten Rennen dann ja zu so Szenen kommen muss. Das ist natürlich schade und ärgerlich für die Leute, die dann irgendwo involviert waren, ne?
Ja, vor allem, nimm uns mal ein bisschen mit in den Start selbst, denn soweit ich das jetzt vom Video gesehen habe und soweit das von dir beschrieben wurde, aber auch vom Veranstalter teilweise beschrieben wurde in einem Insta-Kommentar auf einen anderen Kommentar, glaube ich, irgendwo, da waren zwei Bäume im Weg direkt nach dem Start. Es gab ein Motorrad, was irgendwie halbwegs im Weg war. Es war noch ein Fotograf vor einem Baum, der gut mit dem Baum verschmolzen ist sozusagen. Und generell ziemlich viele Obstacles und ja, viele, viele Dinge im Weg. Du hast auf Instagram ein Bild von dir gepostet, wo du ja etwas erstaunt geschaut hast, glaube ich, am Start, und in deiner Caption stand drin, der Moment, in dem man realisiert, dass das irgendwie nicht gut gehen kann oder dass da zwei Bäume im Weg sind. War das wirklich der Moment, wo du gedacht hast, oh, hier geht was schief? Oder war das nicht irgendwie vorher vielleicht schon abzusehen oder war man da einfach im Tunnel?
Nee, es war tatsächlich so, also das ist natürlich so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ne? Ich wollte einfach ein Bild posten, was so ein bisschen symbolisiert, wie ich mich generell vor dem Start gefühlt habe. Und das war jetzt nicht der Moment, in dem ich das realisiert habe irgendwie. Aber wir waren relativ früh am Start, also weil man sich, ja, wenn man an so einem fremden Ort ist, in einem anderen Land, und jetzt gerade auch wie die Anmeldung lief, so relativ spontan, dann ist man lieber ein bisschen früher da und organisiert schon mal alles. Ich musste auch an dem Vormittag dann noch, das Rennen war um 14.30 Uhr, musste dann an dem Vormittag noch meine Startunterlagen abholen, hatte die nicht wie die Elite-Läufer jetzt schon im Vorfeld irgendwie bekommen im Athletenhotel. War also separat in einem eigenen Hotel und konnte die am Vortag nicht abholen, weil ich halt zu spät da war. Deswegen war ich generell schon ein bisschen früher da und es war auch klar, dadurch, dass ich in dieser Elite-2-Gruppe sozusagen bin, dass ich relativ weit hinten stehen werde oder dass zumindest vor mir noch die Elite-Läufer sind, also zwei, drei Reihen, die da noch vor mir sind. Und mir war schon klar, dass der Start relativ haarig werden könnte. Erstens, weil ja diese große Dichte an Läufern da gewesen ist, ne, die dann alle natürlich losmarschieren. Und weil es vorher auch eine relativ lange Mail vom Veranstalter gab mit Informationen, wo eben genau das beschrieben wurde, wie der Start ablaufen wird und dass der Start relativ eng sein würde. Und jetzt war der Start nicht nur relativ eng, weil es ging von so einem Platz los und dann direkt in so eine kleine Kurve rein. Also man kann sich das vorstellen wie so eine S-Kurve, so eine leichte S-Kurve, und war dadurch schon relativ eng. Aber dann stand da eben noch dieser eine Baum direkt rechts, wirklich 10 Meter nach dem Start gefühlt. Und so eine Straßeninsel, glaube ich, mit so einem Straßenschild und noch ein Baum, der da im Weg stand, so, ne? Und dann muss man sich vorstellen, ja, da laufen dann halt, weiß ich nicht, 150 Leute mit dem Ziel unter 31,30 zu laufen, alle gleichzeitig los, und ja, dann passiert das, was wir gesehen haben. Ich war auch ein bisschen früher dann schon da, als es noch leerer war. Und mein Ziel war eigentlich, so früh wie möglich in diesem Bereich zu sein, wo sich die Elite-2-Läufer sammeln. Einfach, um die Möglichkeit zu haben, zumindest in dieser Gruppe ganz vorne zu stehen. Deswegen habe ich mich da schon so ein bisschen, habe ich da schon so ein bisschen rumgelungert, habe schon mal ein bisschen geguckt, wo könnte man denn am besten stehen, wo könnte man denn am besten langlaufen. Aber all das war völlig sinnlos eigentlich, weil am Start war es einfach komplettes Chaos. Also von hinten kamen die Leute, haben gedrängt, vorne hat sich direkt vor mir jemand hingelegt, und um dich rum war komplettes Chaos. Also ich glaube, so viel Geschubse und so viel Gedränge habe ich wirklich noch nie erlebt in einem Start. Und es war dann ja, glaube ich, auch nicht der einzige Sturz. Ich hatte noch mal ein Video gesehen, dass danach dann auch noch ein, zwei Leute gestürzt sind. Und ja, ich glaube, so, das war eigentlich schon abzusehen, dass das nicht gut gehen kann, ne?
Im Vorgespräch oder zu Torben meinte ich auch, es ist schon irgendwie hart zu sehen, dass da auch sehr wenige helfen oder geholfen haben in dem Moment. Auf der anderen Seite, wie will man da in der kurzen Zeit helfen, vor allem wenn von hinten noch hunderte andere Leute kommen, die ja gar nichts davon mitbekommen haben und einen nach vorne drücken. Also die Gefahr, dass man da ja totgetrampelt wird, leider ist ja tatsächlich auch gegeben. Ja? Also ich hoffe mal, dass es den Leuten gut geht. Man hat jetzt auch nichts mitbekommen, dass es da also schlimmere Fälle gab. Der Veranstalter selbst hatte, wie ich gerade eben auch schon sagte, auf Instagram sich dazu geäußert, aber nicht in einem offiziellen Post, sondern in einem Kommentar eines französischen Media-Outlets und meinte, naja, der Staat war schon irgendwie immer so und das rasche Wachstum der letzten Jahre hatte ja diese historische Unvollkommenheit, so wie Instagram Translate es übersetzt hat, diese Lage verschärft und dass das Motorrad hätte nicht da sein dürfen und dass man jetzt intern schaut, was man da verbessern kann. Also ich fand es schon krasse Bilder und ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Natürlich erlebt man durchaus auch jetzt in meinem Bereich, also dem Amateurbereich natürlich auch, dass man vor allem im hinteren Feld dann doch ein bisschen zu kämpfen hat, ja, oder dass man sich da irgendwie mit Leuten dann ein bisschen kappelt um die Plätze, aber dass sich das dann im besten Fall dann doch nach ein paar hundert Metern irgendwie ein bisschen auflöst und dass man den Leuten aus dem Weg geht. Aber mal in Bezug auf dieses Sportsmanship oder anderen helfen, begegnet dir das eigentlich häufig, dass das nicht geholfen wird oder wenn dann doch mal sowas passiert oder wie nimmst du das generell wahr? Jetzt nicht nur bei Starts, aber auch so allgemein. Also falls du oder Kollegen von dir wirklich stürzen oder sonst irgendwas passiert, wird da geholfen im Zweifelsfall oder ist das wirklich eher so eine Sache, ist mir eigentlich egal, ich schaue da auf meine Zeit, ich schaue nur auf mich selbst.
Ich glaube, dass es ein bisschen auf die Situation ankommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den längeren Distanzen vielleicht anders ist. Jetzt, um einmal kurz auf das konkrete Beispiel jetzt bei diesem Lauf einzugehen. Ich glaube, dass wenn du da anhältst und oder vielleicht sogar zurückgehst, um jemandem aufzuhelfen oder so, dass es dann tatsächlich für noch mehr Chaos sorgt, weil die Traube an Hindernissen dann noch größer wird und dann geht gar nichts mehr vor und zurück. Ne? Also die Alternative wäre dann gewesen, dass es vielleicht noch chaotischer wird. Deswegen war ich jetzt, ne, aus meiner Situation, vor mir stürzt direkt jemand, legt sich hin. Mein erster Instinkt ist einfach auszuweichen und möglichst schnell irgendwie weiterzukommen. Ne? Und du hast schon recht, die Gefahr ist schon sehr groß, dass ja die Leute dann, dass auf denen rumgetrampelt wird und so. Ne? Aber wenn du direkt dahinter bist, dann versuchst du dem eher natürlich auszuweichen und ne, die Situation ist dann im Grunde genommen vielleicht noch chaotischer, wenn du dann versuchst, nochmal zurückzugehen und da irgendwie zu helfen. Deswegen in der Situation, ich weiß nicht, was hinter mir dann passiert ist, aber es wurde ja dann im Grunde genommen nicht unbedingt besser. Deswegen wäre es vielleicht schon angemessen gewesen, da irgendwie zu helfen. Aber letztendlich, denke ich, liegt die Schuld in dem Fall ganz klar beim Veranstalter, weil ja, das ist natürlich dann unverantwortlich, so einen Start dann beizubehalten, wenn das Feld halt dementsprechend ist. Ne? Da muss man entweder den Start anpassen oder halt das Feld so organisieren, dass es entweder anders losläuft oder dass es halt weniger Läufer sind und dass man es vielleicht ein bisschen anders staffelt oder organisiert. Ja. Bei anderen Wettkämpfen würde ich sagen, dass es, wie gesagt, dass es ein bisschen drauf ankommt. Es kommt ein bisschen auf die Strecke an. Wir haben es ja manchmal, sehen es ja manchmal zum Beispiel beim Hindernislauf. Ich bin früher auch Hindernis gelaufen, dass da mal jemand hinfliegt. Das kommt relativ häufig vor, weil ja die Hindernisse natürlich, gerade wenn man müde ist, gar nicht so ohne zu überwinden sind. Und auch da vielleicht, wenn man selber involviert ist und selber hingeflogen ist und dann merkt, okay, da liegt noch einer, hat sich wehgetan, dann hat man vielleicht nichts mehr zu verlieren in dem Sinne, ne, und will nicht selber noch seine eigene Zeit retten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es den meisten dann in dem Moment eher um die eigene Performance geht und das dann weitergelaufen wird. Auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass in der Regel bei solchen Veranstaltungen Sanitäter und Hilfskräfte eigentlich immer direkt schon beiseite stehen und dass es im Prinzip eigentlich auch nicht die Aufgabe der Athleten ist, das zu übernehmen. Und jetzt ist im Laufen vielleicht eine speziellere Situation, weil du halt ja für dich dann auch läufst und natürlich dein eigenes Rennen auch noch hast und weiterlaufen möchtest. Ne? Und da sind natürlich, wenn du dann anhältst und da 20 Sekunden stehen bleibst, dann ne, ist die Bestzeit ja vielleicht AD, ne, sozusagen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du, Torben, das vielleicht aus dem Triathlon kennst, wenn die Distanzen dann wirklich sehr lang werden oder sogar aus dem Ironman oder so. Ich weiß nicht, ob es da anders ist, ob man sich das dann vielleicht eher leisten kann, dass man mal jemandem hilft, wenn er mit dem Rad hinfliegt oder sich am Wasser hinlegt oder wie auch immer. Ne? Aber aus dem Laufbereich kenne ich das nicht.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, umso länger die Distanzen werden, umso mehr kann man sich natürlich auch mal leisten, 10 Sekunden liegen zu lassen und jemand anderen zu helfen. Klar, wenn du irgendwie bei einem 10-Kilometer-Lauf sind halt am Ende 10 Sekunden, können halt auch mal schnell 2 Plätze sein. Ne? Ja, ist halt schwierig, sich das leisten zu können. Ist natürlich bei längeren Distanzen einfacher. Aber auch da muss ich schon sagen, also auch bei Radstürzen und so, und das selbst im absoluten Amateurbereich, wo es um die goldene Ananas geht, sieht man schon oft, dass ja, die Leute sehr, sehr stur sind, sehr mit Scheuklappen unterwegs sind und nicht wenigstens mal kurz beim Vorbeifahren fragen, hier, alles gut, hast du dir wehgetan oder so, sondern da wird gar nicht mal unbedingt was gesagt, da wird einfach nur vorbeigeheizt, weil am Ende muss ja der Ironman irgendwie in 11 Stunden 59 statt irgendwie 12 Stunden 1 gefinisht werden. Aber ja, das ist schon ein Problem auf jeden Fall, allgemein würde ich sagen. Ist auch ein Problem, jetzt haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass du auch aus dem Handball kommst, ist auch, glaube ich, schon ein Problem der Ausdauersportler, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe früher auch lange, lange Handball gespielt und ja, Ausdauersportler sind, was diese, ich meine, wir sind ja alle Ausdauersportler, deshalb dürfen wir es vielleicht auch sagen, was diese soziale Komponente angeht, manchmal schon schwierig. Also sicherlich nicht alle, aber ich beobachte es auf jeden Fall immer wieder.
Ja, ich
Hast du das
hatte
denn?
die Erfahrung auch so ein bisschen, falls ich das da nochmal kurz was zu sagen kann,
Ja.
die man am Start immer macht, ne? Weil ich habe das auch schon erlebt und das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, wo positioniere ich mich am Start, ne? Und schätze ich das, was ich leisten kann, realistisch ein. Ich hatte jetzt schon öfter die Erfahrung bei deutschen Meisterschaften, dass Leute vorne stehen, jetzt bei deutschen Halbmarathon-Meisterschaften. In Hamburg war zum Beispiel der Start auch relativ eng und da ging es auch direkt um eine Kurve. Da hatten wir Leute teilweise in den ersten zwei, drei Reihen stehen, bei denen klar war, okay, die starten jetzt hier vielleicht um eine Medaille in der M50 oder so oder in der M60, aber die haben mit dem Gesamt Sieg haben die nichts zu tun und die dürften eigentlich nicht so weit vorne stehen und blockieren eigentlich die Läufer, die wirklich, ne, die eigentlich verdienen, dort zu stehen, so ein Samuel Fitwy oder Nils Vogt oder wie auch immer sie heißen, ne? Und ja, das ist dieses hyper ambitionierte und egoistische Denken so ein bisschen, dass man nur auf seine eigene Leistungsfähigkeit oder auf seine eigenen Chancen dann pocht und seinen eigenen Weg dann durchbringen will. Und du sprichst es schon an, das ist tatsächlich so ein, vielleicht eine Krankheit, die so im Ausdauersport am weitesten verbreitet ist.
Das ist wirklich ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil auch im Triathlon kann man das extrem gut beobachten. Da hast du auch so einen Rolling Start beim Schwimmen und da sollen die Leute sich einteilen nach ihrer geschätzten Schwimmzeit. Und jeder weiß ja ungefähr, wie lange er für die entsprechende Strecke braucht. Und du hast es bei jedem Rennen, dass die Leute sich komplett bescheuert einreihen, weil sie dann denken, sie haben irgendwie einen Vorteil, wenn sie weiter vorne starten, weil sie sind ja gute Radfahrer, aber eben keine guten Schwimmer. Und am Ende ist halt niemandem dabei was geholfen, weil die ja, langsamen Schwimmer werden dann halt einfach überschwommen von den schnellen Schwimmern. Das heißt, die schnellen Schwimmer haben keinen Spaß, weil sie irgendwie schauen müssen, wie kommen sie da vorbei. Und die langsamen Schwimmer haben da auch keinen Spaß bei, weil die werden dann halt im Normalfall meistens irgendwie runtergedrückt oder kriegen halt dann die Schläge ab, was auch nicht schön ist für die. Also super egoistisches Verhalten da, oftmals leider Gottes bei so Startsituationen auch zu beobachten. Aber jetzt in dem konkreten Fall glaube ich auch, wenn der Veranstalter weiß, dass da so eine hohe Leistungsdichte da ist und so viele Leute da sind, die irgendwie unter 31, 30 laufen können, dann wäre natürlich irgendwie die sinnvollste Variante, denke ich, gewesen, das Feld dann einfach nochmal zu splitten und zu sagen, okay, dann gibt es eben noch Elite 3 und 4 und die Startgruppen werden kleiner, dann wäre sicherlich irgendwie, ja, das Ganze auch vermeidbar gewesen, denke ich mal. Ist natürlich immer einfach zu sagen im Nachhinein, aber ja, bei so einem großen Feld mit so einer hohen Leistungsdichte ist das natürlich schon schade, wenn sowas passiert.
Ich glaube, das Problem in dem Fall war auch ein bisschen, dass natürlich diese Strecke, so wie sie ist, vermessen und zertifiziert wurde schon, ne, vom Weltverband, ne? Und wenn du dann kurzfristig irgendwie die Strecke dann nochmal anpassen willst, dann ist es manchmal relativ aufwendig und schwierig und kostet auch Geld. Und vielleicht war das ein bisschen der Grund, ne, dass man das nicht ändern wollte und
Ah, wegen den
gleichzeitig
drei
aber auch,
Runden dann, oder was?
ja, genau, und dass man
Okay.
vielleicht auch dann dass man das beibehalten wollte, dass man halt einen Startschuss sozusagen hat, ne, dass es dann ein Rennen ist. Und es wurde ja schon aufgeteilt in diesen, ne, Marvin hat es eben angesprochen, in den Lauf der Asse und den Lauf der Normalen sozusagen, ne, der Normalos, die dann über 40 Minuten laufen oder dann bis zu einer Stunde oder so. Und diese Einteilung gab es ja schon, aber du hast sicherlich recht, es wäre sinnvoller gewesen, das dann nochmal zu splitten, ja.
Aber es stimmt, das ist natürlich ein Problem. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja diese Drei-Runden-Geschichte ist und dass es ja, wenn du den Start weiter auseinanderziehst, zeitlich, dass es dann auch irgendwann Probleme gibt, dass eben zu so Überrundungsgeschichten kommt und so. Ist natürlich auch blöd. Da hätte man vielleicht, also gut, es ist ja auch gerade völlig müßig, aber wahrscheinlich hätte man dann sagen müssen, okay, komm, dann die ersten zwei starten um 10 und die anderen starten halt eine Stunde später, dass du es halt komplett auseinanderziehst. Aber gut, ist passiert. Ja, aber hast du sowas schon öfter wahrgenommen, bei anderen Rennen auch? Ist dir sowas schon öfter untergekommen oder war das jetzt in dem Fall das erste Mal, dass du so heftige Stürze beim Start mitbekommen hast?
Nee, das war tatsächlich das erste Mal. Ich glaube, die einzige vergleichbare Situation, die vielleicht so am Start so ein bisschen mit der gleichen Hektik verbunden ist oder der gleichen Intensität, wo es aber nie Stürze gab, war vielleicht in den USA der Crosslauf. Also dort sind die Crossläufe teilweise auch sehr, sehr groß, also mit sehr großen Teilnehmerfeldern. Da wird allerdings auf einer sehr, sehr breiten, weil alle auf der gleichen Höhe starten müssen, auf einer sehr, sehr breiten Startlinie gestartet. Und dann sind es auch 300, 400 Leute und natürlich sind die auch alle sehr, sehr schnell, sehr, sehr leistungsstark und der Start ist halt einfach sehr, sehr schnell und intensiv. Aber dadurch, dass es halt so breit ist, hast du da vielleicht ein bisschen Kontakt und wirst halt so ein bisschen mitgerissen und da gibt es auch vielleicht ein bisschen Geschiebe, aber es kommt eigentlich nie zu Stürzen, weil es halt einfach breit genug ist, ne? Du hast mehr Raum, um dich zu verteilen. Und so diese Kombination aus Größe des Startfeldes, Qualität des Startfeldes und Enge des Startbereichs, beziehungsweise dann noch die Hindernisse dazu. Das war, ja, ich würde sagen, Setup for Failure sozusagen, ne? Also da kam wirklich alles zusammen.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu und dann kommen wir mal zum Abschluss. Reden noch vielleicht mal ganz kurz über dein Rennen selbst, was du dann auch gelaufen bist und wagen dann noch vielleicht einen kleinen Blick mit dir in dein Jahr 2023. Tatsächlich gab es vor einigen Wochen in den USA, ich weiß leider gerade nicht in welcher Stadt, aber auch einen Turkey-Lauf, also einen Erntedankfest-Lauf. Ich weiß nicht, ob euch das Video auch über den Insta-Feed gekommen ist, aber da gab es auch einen Zieleinlauf, nicht von Elite-Läufern, aber von Leuten, die halt irgendwo im Feld waren und zwei, die ins Ziel gerannt sind und der Vordermann hat sich ne, so umgeguckt, wollte halt ein bisschen blockieren, was ja per se nicht schlimm ist oder geschaut, wo ist er, wo ist er. Hat es dann aber übertrieben, was dann dazu führte, dass beide ins Ziel stürzten. Der eine rechts, also wirklich gegen die Reling oder gegen diese Absperr-Stahlbande, wie auch immer, geflogen ist. Der andere ebenfalls gestürzt ist, wobei der hat dann noch, als er sich aufgerappelt hatte, seine Garmin ausgeschaltet und auf Stopp gedrückt. Dafür war noch Zeit. Aber der andere, also er ist ja mit Tempo, ist er da in die Seiten geflogen. Also unnötig. Also vor allem, wenn es, ich meine, er ist immer unnötig, aber vor allem, wenn es um die Zeit geht, also absolut unnötig. Verstehe ich nicht. Also gerade bei den, ja, wie du es gerade eben gesagt hast, Torben, bei den Leuten, bei denen es eigentlich nur um die goldene Ananas geht und nicht um mehr als das, ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut, Johnny, lass uns noch mal ganz kurz über das Rennen selbst sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade eben angedeutet hatte. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Du hast, glaube ich, schon angedeutet, dass deine Zeit bei über 29 lag mal. Du wolltest, glaube ich, unter die 29 kommen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Hast es jetzt nicht ganz geschafft, das kann ich vorwegnehmen, aber vielleicht kannst du trotzdem mal beschreiben, wie der Lauf für dich war und warum es vielleicht am Ende nicht geklappt hat.
Ja, also genau, das Ziel war im Voraus, was ich mir so gesteckt habe, war unter 29 Minuten nochmal zu laufen, weil das ganze Jahr das nicht geklappt hat in diesem Jahr. Hing auch ein bisschen damit zusammen, wie das Jahr so verlaufen ist mit mehreren, ja, Dingen, die mich aufgehalten haben, von Krankheiten bis Formschwankungen bis, ne, was weiß ich, was da alles zusammenkam dieses Jahr, war relativ unglücklich. Deswegen war jetzt meine Saisonbestzeit auch über 29 Minuten und in die Nähe von meiner PB bin ich gar nicht gekommen, die ich letztes Jahr gelaufen bin, auf einem zugegebenermaßen auch sehr, sehr, sehr schnellen Kurs. Und deswegen war mein Ziel, unter 29 zu laufen. Das hat sich auch eigentlich angefühlt, als wäre es ein realistisches Ziel, weil ich im Voraus relativ gute Einheiten hatte im Training und auch die Pace, die dafür nötig gewesen wäre, auch ganz gut laufen konnte. Ganz, ja, ganz komfortabel. Und klar, ist im Rennen natürlich immer noch mal was anderes, wenn man 10 am Stück läuft. Aber ich war eigentlich auch guter Dinge, dass ich das in Frankreich dann schaffe. Und ja, durch dieses Chaos am Start war ich relativ weit hinten am Anfang, war eigentlich die ersten 2, 3 Kilometer damit beschäftigt, ja, mich in eine gute Position zu begeben, musste relativ stark das Feld aufrollen von hinten, was natürlich sehr viel Kraft kostet. Und dadurch war das Rennen insgesamt ein bisschen unrhythmisch. Dazu kam noch, dass ich ein bisschen Probleme hatte im Oberkörper, dass ich da ein bisschen, ja, Unwohlsein hatte, ein bisschen so Krämpfe. Und das hat sich eigentlich auch durch das ganze Rennen gezogen und bin eigentlich nie so richtig in den Schritt gekommen, in den ich gerne gekommen wäre. Und ja, letztendlich war es so ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt innerhalb des Rennens selber. Und dann bin ich letztlich bei einer Zeit rausgekommen, 29:17, glaube ich, 29:18, so um den Dreh. Ist auf jeden Fall eine solide Zeit, aber ich hätte mir, glaube ich, ja, oder ich hatte mir eigentlich mehr vorgenommen. Ich denke auch, es wäre mehr möglich gewesen, grundsätzlich von der Form her. Aber an dem Tag selber, ja, war es einfach schwierig, ne? Und ich glaube, es waren über 100 Leute, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, mit Zeiten unter 30 Minuten gemeldet. Letztendlich sind 60, was immer noch eine sehr, sehr große Zahl ist, 60 Leute an dem Tag unter 30 Minuten auch gelaufen. Aber man hat schon gesehen, insgesamt, das Feld war schon, die Tendenz war schon, es ist langsamer als das, was vorher gelaufen wurde, ne? Und das lag auch ein bisschen daran, dass es sehr kalt war an dem Tag. Also wir hatten dann so um die 0 Grad. Das ist natürlich ein bisschen zu kalt, um dann wirklich richtig auf PB-Jagd zu gehen. Und war für mich jetzt nicht so ein großes Problem, aber ist vielleicht ein Faktor, der insgesamt das Rennen so ein bisschen beeinflusst hat.
Hättest du am gleichen Tag auch nach Italien fahren können? Da war ich nämlich gerade am Halbmarathonrennen. Du wärst dann, ich würde tatsächlich mit meiner 1,22 der schnellste Deutsche. Du hättest mich, glaube ich, um 20 Minuten geschlagen an dem Tag. Es war auch eine schnelle Strecke. Also, und 10 Grad Sonnenschein. Also
Ja, das ist perfekt.
nur keine Stimmung. Das war leider der Downfall an der Geschichte.
Das
Aber
muss ich
ja.
sagen, war tatsächlich in Wiel sehr gut. Die Stimmung war top. Also es war wirklich sehr viel los an der Strecke und das, ja, hat das, was am Start passiert ist, vielleicht auch so ein bisschen ja, ausgeglichen dann noch.
Sehr schön. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, für alle die ja einfach mal so ein bisschen laufen und jetzt nicht oder das auf Amateurbereich machen, das sind natürlich immer noch Zeiten, ne? Also ich glaube, da kann man auch immer noch gratulieren, glaube ich. Aber nimm es mal vielleicht noch mit auf das nächste Jahr, 2023. Worauf bereitest du dich vor und worauf freust du dich vielleicht auch?
Ja, also ich habe jetzt, nachdem ich doch einige ganz gute Erfahrungen gemacht habe, jetzt im Straßenlauf mit guten Platzierungen und guten Zeiten, habe ich mich jetzt doch darauf, ja, oder habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, eher auf den Straßenlauf zu setzen, generell. Das heißt, ich werde etwas weniger mich auf die Bahn konzentrieren und auf der Bahn laufen, wenn es reinpasst und es vielleicht von der Saisonplanung her Sinn ergibt. Werde ich vielleicht bei den deutschen Meisterschaften noch starten, wenn ich die Norm dann laufen kann über 5000 Meter, aber das wird dann wahrscheinlich auch so mehr oder weniger das Einzige sein, was ich auf der Bahn laufe. Und dann ist der Fokus schon die Straße. Also ich plane auf jeden Fall im Frühjahr dann wieder einen Halbmarathon zu laufen. Gerne auch wieder in Berlin, wenn es passt, wenn die Form das zulässt und ja, ich das zeitlich gut hinbekomme. Und werde jetzt ganz aktuell im Januar nochmal ein Zehner laufen, hoffentlich in Valencia. Da muss ich noch gucken, dass ich da noch reinkomme. Aber nach Valencia fliegen werde ich auf jeden Fall. Meine Freundin macht gerade Auslandssemester in Madrid. Das heißt, wir haben das schon geplant, dass wir uns dann da treffen. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir ein schönes Wochenende dort. in Valencia werde ich so oder so sein an dem Wochenende. Das ist am 15. Januar. Und dann geht es hoffentlich noch ins Trainingslager im Frühjahr irgendwann. Ja, eventuell. Je nachdem, wie sich bei mir die Jobsituation darstellt und ich das auch hinbekomme, vielleicht ein bisschen mehr Umfang zu trainieren, würde ich dann auch für den Herbst mal einen Marathon anpeilen. Und da hatte ich schon so grob Berlin mal ins Auge gefasst. Einfach weil es ja ein Rennen ist, wo man mit relativ wenig Aufwand hinkommt, reinkommt. Ich habe Familie in Berlin, das heißt, das ist eh immer eine schöne Anlaufstelle für mich. Hatte jetzt schon eine gute Erfahrung in Berlin mit dem Halbmarathon. Also kenne die Gegebenheiten dort und ja, ich glaube, zum Berlin-Marathon brauche ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen, ne? Also der Name steht für sich, die Weltrekorde, die dort gelaufen wurden, stehen für sich. Es ist ein legendäres Rennen. Wenn ich da meinen ersten Marathon laufen könnte, dann wäre das schon genial.
Ja, dann sehen wir uns an der Strecke. Ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, seid ihr zwei sogar vielleicht am gleichen Start? Ja, cool.
Ich glaube nur, dass Johnny wahrscheinlich ein bisschen auf mich warten muss. So, ich weiß ja nicht, was für eine Zeit du anpeilst. Aber du hast am Anfang gesagt, du willst es noch nicht so verraten oder hast noch keine genaue Vorstellung. Aber geht es in eine grobe Richtung oder hast du so ein Zeitfenster, wo du sagst, damit wärst du zufrieden für den ersten Marathon?
Ja, ich denke, wenn ich irgendwo lande zwischen 2:10 und 2:15, so in dem Bereich, das ist, denke ich, realistisch. Ob es jetzt eher Richtung 2.10 geht oder eher Richtung 2.15, wird ein bisschen, glaube ich, auf die Vorbereitungen drauf ankommen und wie ich durchkomme. Ich habe jetzt noch nicht so die große Erfahrung mit Läufen über 30 Kilometer, habe aber schon jetzt ein paar Halbmarathonläufe hinter mir. Die haben immer ganz gut geklappt, aber ich denke so, wenn es an eine Belastungszeit von über einer Stunde geht und da ist der Marathon ja dann mal eben so das Doppelte. Da mischen sich die Karten nochmal ganz anders und neu und da weiß ich halt noch nicht, wie ich da darauf reagiere und ob das überhaupt meinen Fähigkeiten so entgegenkommt. Ich habe schon das Gefühl, dass ich so ein langsameres, in Anführungszeichen langsameres Tempo länger durchhalten, dass mir das ganz gut liegt und dass ich auch ganz gut regenerieren kann, auch während einem Rennen. Deswegen glaube ich, dass so die längere Strecke vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber ja, ich glaube, so dieses Zeitfenster, was ich dir genannt habe, dieses 5-Minuten-Zeitfenster, ich glaube, das kann ich schon sagen, dass das so mein Ziel wäre, ja.
Nice, ja, also ich glaube, wie gesagt, ich komme 40 Minuten später ins Ziel. Im besten Fall, da hast du wahrscheinlich schon geduscht und bist schon wieder ready für den nächsten Lauf, vermute ich mal. Ja, sehr spannend. Danke für deine Einblicke. Tom, hast du noch eine Frage, bevor ich jetzt hier abrunde und.
Ich will den Johnny auch gar nicht mehr lange aufhalten, aber eine kurze Frage hätte ich wirklich noch, die mich ja immer sehr interessiert. Und zwar ist jetzt zwar auch eine recht ausufernde Frage vielleicht, aber wie regelmäßig macht ihr denn Leistungsdiagnostiken bei euch?
Ah, die Frage von Torben.
Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfragen, ja, weil ich finde es einfach mal super spannend, wie so gearbeitet wird. Und das würde mich vielleicht noch kurz interessieren, wie regelmäßig ihr Leistungsdiagnostiken macht und was ihr da alles erhebt. Das würde mich vielleicht noch kurz interessieren.
Ja, ist eine gute Frage. Wir machen tatsächlich, also wir haben einen Kontakt zur Deutschen Sporthochschule. Den Agiris Vassiliadis, der dort tätig ist. Das ist ein Bekannter von meinem Trainer oder beziehungsweise, was heißt Bekannter, die kennen sich schon sehr lange und arbeiten schon relativ lange zusammen. Und da haben wir immer einen relativ direkten Draht hin und können da immer nach Bedarf sozusagen auch mal eine Diagnostik machen, was ganz cool ist. Und jetzt in meinem speziellen Fall, wir machen das, ja, ich würde sagen, alle paar Monate mal, also alle 2, 3 Monate, würde ich sagen. Meine letzte ist jetzt tatsächlich schon etwas länger her. Ich hatte aber eine Zeit lang das regelmäßiger, weil ich in so einer Long-Covid-Studie auch drin war und damit verbunden wir halt dann immer noch die Testungen gemacht haben, ne? Also das war dann ein bisschen umfangreicher natürlich und jetzt nicht direkt eine Leistungsdiagnostik, sondern man kann sich das eher vorstellen wie so eine ausführlichere sportmedizinische Untersuchung. Die Diagnostik an sich ist eigentlich ganz klassisch. Also wir machen eigentlich nur einen Stufentest. Wir machen nicht mal so einen Abbruchtest, also das heißt, VO2 Max erheben wir dann gar nicht, sondern es geht eigentlich vor allem darum, die Schwelle zu bestimmen. Und davon ausgehend, ja, haben wir dann eine Einschätzung, wie so die aktuelle Leistungsfähigkeit ist und wie wir die Trainingstempi so ein bisschen planen können. Ne? Wobei das auch nie so richtig in Stein gemeißelt ist. Ich habe jetzt persönlich mittlerweile einen relativ großen Erfahrungsschatz, welche Intensitäten ich wann ganz gut trainieren kann und in welchem Umfang. Und deswegen ist das, würde ich sagen, bei uns eher so ein bisschen ein Add-on, so diese
Okay.
Diagnostik zu dem, was wir generell
Und
schon machen. Ne?
macht ihr manchmal auch nur Laktattests oder immer mit Spiroergometrie?
Wir machen jetzt im normalen Trainingsalltag, meinst du, oder?
Nee, wenn ihr die Leistungsdiagnostik macht, ob ihr nur Blut abnehmt oder ob ihr auch eine Maske auf habt.
Nee, wir machen boah, sowohl als auch. Also wir haben beides schon gemacht. Also das ist unterschiedlich. Also manchmal machen wir Spiro mit, manchmal machen wir nur Laktat. Das ist
Okay, cool.
mal so, mal so. Ich habe auch mal eine Diagnostik gemacht bei Pro Athletes, beim Yannick Schwarz, der ein guter Kumpel von mir ist. Da lief das auch mit Spiro ab. Den werde ich vielleicht auch nochmal einen Besuch abstatten in näherer Zukunft und da auch nochmal eine Diagnostik machen, wenn sich das anbietet, wenn
Vor
die mich
Berlin,
nochmal zu Gast haben.
vor
Vielleicht, genau.
Berlin,
Ich hatte
ja.
es beim letzten Mal, hatte ich es auch relativ kurz vor Berlin dann gemacht, ne, weil es so ein bisschen interessanter ist, wenn man das dann wirklich auch mal in Peak Shape so ein bisschen macht und dafür ein paar
Ja, mega.
Zahlen.
Ja, mega.
Aber
Cool. Vielen
sonst
Dank
ist
für
es
die Antwort.
üblicher bei uns, dass wir das so machen, bevor es wieder in einen größeren Trainingsblock geht. Einfach so, um so eine Idee davon zu haben, wo wir dann stehen zu dem Zeitpunkt.
Ja, sehr cool. Cool, vielen Dank.
Ja, und ich hoffe, dass du jetzt für heute Abend dann einfach noch Ruhe hast und du hast jetzt ja schon ein bisschen länger Zeit hier in Anspruch genommen für unsere Aufnahme. Danke dir erstmal dafür. Ansonsten geht es wahrscheinlich bei dir morgen dann wieder weiter, morgen früh mit dem Training und dann ja mit Vollgas wahrscheinlich auf 2:23.
Genau, so ist es. Ich habe morgen eine schöne Einheit draufstehen. Ich glaube, 20 Kilometer gesteigert, alle 5 Kilometer. Also jetzt nichts total Wildes, aber auf jeden Fall was Längeres und da komme ich auf jeden Fall auf meine Kosten. Ja.
Ja, das Weihnachtsessen muss man ja auch noch irgendwie irgendwo vorher verbrennen, damit man sich das leisten kann.
Genau, man muss es sich erst verdienen.
Dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Offenheit und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast durch deinen Werdegang, den Lauf und alles, was damit zusammenhängt. Und ich bin super gespannt darauf, ja, auf die Reaktion und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg nächstes Jahr und mal gespannt, was dann wann ist das? September 26., glaube ich, ungefähr bei rauskommt in Berlin.
Super, ja, vielen Dank. Danke auch euch. Danke fürs Zuhören und ja, wenn ihr mich nochmal einladen wollt, ich bin gerne dabei.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Johnny. Danke.
Ja, soweit also zu unserem Gespräch mit Jonathan. Ich finde es echt krass, was er für Leistungen erbringt. Und obwohl er ja gar nicht so auf der Halbmarathon-Distanz irgendwie unterwegs ist, oder auch jetzt der Marathon-Distanz, ne? Also 2 Stunden 10, 2:15, das ist schon. Also für einen Autonormalverbraucher ja nicht unerreichbar, aber schon unerreichbar. Aber schon eine krasse Leistung und ja, spannt auch seine Einblicke in den Trainingsalltag.
Ja, mega, mega krasse Leistung, die er da abrufen kann. Und auch ein total reflektierter Typ, total sympathisch, fand ich. Also wirklich Hut ab, wie er auch den Veranstalter ja irgendwo auch ein Stück weit in Schutz genommen hat, weil er auch das sehr, sehr gut einschätzen kann, was da alles dazugehört, es kritisch sieht, aber trotzdem auch weiß, dass es vielleicht schwer wäre, anders zu gestalten. Also wirklich super Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und vor allem so viel Zeit genommen hat. Wir haben es ja mal wieder ausgenutzt.
Ja, aber nicht
Ja.
absichtlich,
Nein,
versehentlich, weil es einfach
aber
so spannend war.
ja, mega, mega gut.
Ich würde gerne auch irgendwann mal noch einen ja, Veranstalter einladen, falls du darauf Bock hast. Also vielleicht mal wirklich jemanden, der so ein Event wie Frankfurt organisiert. Dem können wir dann auch fragen, war da was im Wasser drin oder nicht? Was wahrscheinlich nicht der Fall war.
Ja, die Veranstalter vom Frankfurt-Marathon habe ich zumindest in der Corona-Zeit mit ihrem Absagevideo als extrem sympathisch wahrgenommen. Das wäre wirklich vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, die mal anzufragen. Ja, das sollten wir zumindest auf unseren Zettel mal schreiben.
Kleiner Funfact übrigens, die Läuferinnen und Läufer beim Frankfurt-Marathon jetzt Ende Oktober 2022, diejenigen, die sozusagen Geld gespendet haben, während der Lauf nicht stattfinden konnte, die hatten am Ende alle ein goldenes Ticket vorne, ne? Also deren Marke oder deren Startnummer war Gold. Das waren, ich weiß gar nicht, ob sie Golden Runners hießen, keine Ahnung, aber denen wurde auf jeden Fall nochmal ein wenig damit, die wurden damit ein wenig geehrt, was ich eine sehr schöne Geste fand. Und so eine golden glänzende Startnummer, die hatte schon was. Die wurden auch dann in der Expo dann auch nochmal auf so einer ganz großen zusätzlichen Namensleinwand, Namensboard, ja, alle nochmal erwähnt in goldenen Zeichen. Aber das vielleicht an anderer Stelle. Soweit erstmal zu unserem Interview. Danke dir, Torben. Wir hören uns nochmal dieses Jahr, 2022. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Oder wann auch immer ihr das hört. Vielleicht ist es auch schon 2023 oder 2024. Aber einmal werdet ihr uns auf jeden Fall noch auf die Ohren bekommen.
Tschüss.
Das lasse ich genauso drin. So.
Okay.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.